Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, das papierlose Büro, das ja seit 15 Jahren propagiert wird. Wie trifft es ein Unternehmen, das Papier produziert?
Eigentlich in zwei Richtungen, nämlich einerseits, dass es ein bisschen absurd ist, dass man selber daran arbeitet, am papierlosen Büro, andererseits aber daran kämpft, dass der Markt eigentlich seit Jahren zurückgeht. Also das komplett papierlose Büro, ja, ich weiß nicht, seit 20, 25 Jahren wird es propagiert, es wird es nicht geben. Also der Unterschied ist der, dass man sagt, da ist was so Kopierpapiere ist, Ausdrucken von Rechnungen, das wird natürlich alles automatisiert, aber es werden immer Leute was notieren, niederschreiben, typusabhängig. Ich bin ein Typus, der sich alles niederschreibt, weil dann habe ich es im Kopf. Ich habe digitale Medien probiert, elektronische Blöcke, was am Markt ist, funktioniert nicht so. Also das wird bleiben. Vielleicht ein Beispiel, wir haben vor Jahren, also schon über 10, 15 Jahren, ein Projekt mit der Uni in Linz gemacht, um Lineaturen zu entwickeln. Und das war eigentlich in einer User Group, wo sehr viele Programmierer und so weiter dabei waren. Und da ist man draufgekommen, dass eigentlich die Programmierer die waren, die am allermeisten Blöcke verbraten haben, weil die sich eigentlich die Gedanken zuerst einmal aufgescribbelt haben, bevor sie dann zum Programmieren angefangen haben. War damals eine Erkenntnis, ich weiß nicht, ob man es jetzt noch nachvollziehen kann, aber damals waren wir total überrascht, weil wir geglaubt haben, das sind genau die, die eh nichts niederschreiben. Also es wird immer eine Zielgruppe für das geben.
Finde ich spannend. Also gerade die Programmierer hätte ich mir überhaupt nicht gedacht. Bevor wir ins Thema reingehen, darf ich kurz um eine Vorstellung ersuchen. Was ist der Hintergrund? Sie sind ja auch schon jetzt gefühlt eine Ewigkeit beim Formatwerk. Ein bisschen so ein Hintergrundinformation.
Name ist Thomas Gillisberger, bin Geschäftsführer im Formatwerk. Formatwerk als Name kennt man eigentlich relativ wenig, aber unsere Marken, also vor allem den Dürerhasen, auf dem hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Generationen auf dem schon gezeichnet haben und das ist noch immer eines der Key-Produkte. Das steht auch auf Schullisten. Zeichenblock mit dem Hasen. Also da gibt es keine Artikelnummer, sondern das ist der Hase. Wir sind der größte Schulhefte oder genau gesagt Papierverarbeiter für beschreibbare Produkte in Österreich, gehören zu den, je nachdem wie man sieht, fünf größten in Europa, haben eine Produktion in Gunskirchen und haben auch seit 2018 einen zweiten Standort in Deutschland und sind einerseits mit unseren Marken, vor allem in Österreich und Deutschland, vertreten. Durch das, dass aufgrund der Größe der Maschinen, der Kapazitäten, der österreichische Markt für uns viel zu klein ist, haben wir eigentlich aus der Geschichte heraus seit 76er, seit es die Firma gibt, im Export tätig, Private Label Produkte und sind da eigentlich sehr stark vertreten in Skandinavien und in der Schweiz. Diverse andere Länder, aktuell sind es glaube ich 9, 10, man arbeitet an mehreren. Und haben uns eigentlich genau in dem Bereich ja, Schreiben, Schulhefte, Büro, den Sie zuerst angesprochen haben, etabliert.
Jetzt seid ihr natürlich gerade im Produktionsbereich in einer Branche, wo sehr viel Energie notwendig ist, wo individuelle Maschinen notwendig sind, damit auch viel Know-how. Warum produziert ihr immer noch am Standort in Österreich?
Nee, es hat 2000 ein Management-Buyout gegeben. Wir haben vorher zu einem deutschen Konzern gehört. Die damaligen Geschäftsführer haben die Firma übernommen. Es hat einer der Gründe für den Management-Buyout war, dass der damalige Eigentümer die Produktion nach Polen verlagern wollte, obwohl man in Österreich Gewinne geschrieben hat. Es hat damals auch, ich habe gerade angefangen in dem Jahr, war da nicht so stark involviert, aber man kriegt es über die Jahre mit. Es hat damals auch die Diskussion gegeben, Produktion in Österreich oder nach Osteuropa zum Beispiel verlagern. Und die Grundsatzentscheidung war einfach schlicht und ergreifend, wir bleiben in Österreich und werden einfach die Kosten durch Automatisierung reduzieren. Und dann hat es einmal ein 10-jähriges Investitionsprogramm gegeben, wo man wirklich extrem automatisiert hat. Vielleicht, wenn man es vergleicht, wir haben 2000 einen Umsatz von 14 Millionen Euro gemacht mit ein bisschen mehr als 100 Mitarbeitern. Und jetzt haben wir den doppelten Umsatz mit gleich vielen Mitarbeitern und das war eigentlich alles aufgrund von Automatisierung. Und wir werden auch, wenn es irgendwie geht, auf dem Standort in Österreich bleiben.
Das finde ich sehr, sehr positiv. Ihr seid natürlich eben energieintensive Produktion. Wir haben davor schon gesprochen, ihr habt schon sehr früh auch dieses Thema Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien angegangen.
Ja, also ich würde es zweiteilen. Das eine Nachhaltigkeit, ja, Papier wird aus Wald gewonnen. In unserem Alter, wir sind ja aufgewachsen mit dem Waldsterben. Weiß nicht, wann das auf einmal aufgehört hat, aber aktuell wächst ja der Wald in Österreich und dann auch in anderen Ländern. Aber alleine aufgrund Papierindustrie, Vorkette, hat man sich extrem stark schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben, glaube 78, wenn ich es richtig im Kopf habe, das erste Recycling-Schulheft am Markt gebracht. Damals noch grau, staubig, aber eigentlich eine Qualität, die würde heute keiner mehr kaufen. Und haben uns eigentlich immer mit der Thematik, was gibt es Neues, chlorfreie Papiere, neue Papiervarianten auseinandergesetzt. Und haben dann auch 2009 schon den ersten Company Carbon Footprint ermittelt, wo alle nur gesagt haben, spannend, was macht sie da? Und auf der anderen Seite haben wir uns eigentlich ab dem Zeitpunkt auch schon beschäftigt, wie kann ich ein bisschen nachhaltiger arbeiten. Eben Energiegewinnung, wir haben der Kern ist, ich habe es gestern gerade für eine Präsentation ausgerechnet, wir haben von 2009 bis 2022 unseren CO2-Fußabdruck am Standort um 62,8% verringert. Sprich, wir haben Photovoltaik gebaut, wir sind von Ölheizung auf Hackschnitzelheizung umgestiegen, viele kleinere Projekte. Das war, wie wir das angefangen haben, 13, 14, 15, sind wir da noch eher belächelt worden, weil da war das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung und so eigentlich nicht wirklich präsent. Und jetzt sehen wir das schon als Vorteil, weil wir eigentlich bei Sachen, wo viele jetzt auch jammern, wegen Aufwand, Verwaltung, kompliziert, braucht man das überhaupt? Wird es eigentlich relativ locker auf die Reihe kriegen und sagen, okay, dann erweitern wir halt den CO2-Footprint von Scope 2 auf Scope 3. Das ist eine Arbeit von ja, ein, zwei Monaten, dass man das technisch hinkriegt, die Daten sammelt, aber ansonsten ist die Problematik eher in der Vorkette, dass man sagt, die Lieferanten kriegen es noch nicht so auf die Reihe.
Ihr habt es da schon sehr früh wahnsinnig vorausgedacht. Ist das in der DNA der Firma veranlagt? Sind es die Eigentümer? Sind Sie es? Wer war da so die treibende Kraft?
Ja, schon die Eigentümer, das hat sich entwickelt. Also mir ist das selber anfänglich gar nicht so bewusst gewesen, was wir da machen. Das ist irgendwie ein bisschen aus dem Mindset rausgekommen, dass man sagt, naja, zum Beispiel, wir haben es erst im Vorgespräch kurz geredet, wir bauen jetzt eine neue Heizung, weil Öl kehrt weg. Eine Option Gas, weil die Gasleitung geht vorbei, andere Option Hackschnitzel. Und Gas damals, 2015, 2016, massiv billiger als die Hackschnitzelheizung. Entscheidung der Eigentümer, die haben gesagt, naja, irgendwie, das passt nicht zu uns, wir machen Hackschnitzel. Also das ist auch dort im Bauchgefühl zu einem gewissen Grad, dass man sagt, na, das ist das Richtige, das geht in die richtige Richtung. Und jetzt ist natürlich immer mehr, weil natürlich die Vorgaben kommen, man sieht, eigentlich haben wir es richtig gemacht. Und jetzt wird es halt eher professionalisiert und ein bisschen mehr strukturierter angegangen. Aber davor war es wirklich eher aus einem Gefühl heraus, dass man sagen, das passt so, das ist das Richtige.
Das ist schön. Also zeigt ja, dass ihr natürlich ein richtiges Bauchgefühl gehabt habt und auf die richtigen Pferde da gesetzt habt. Für Unternehmen, die familiengeführt sind, ist ja oft das Thema, wie behalten wir Mitarbeiter, wie bringen wir neue Generationen an Bord? Wir haben auch im Vorgespräch darüber geredet, ihr habt ja auch momentan ein bisschen das Thema Pensionsantritte, neue Mitarbeiter. Wie geht es euch damit hier am Standort?
Es ist eine Herausforderung, einerseits zu sehen oder zu überlegen, wie kann ich gewisse Positionen intern nachbesetzen, was gibt es an Mitarbeitern, die das Potenzial hätten, da auch mitzuarbeiten, weil wir natürlich relativ klein sind. Also mit knapp 40 Leuten in der Verwaltung ist natürlich nicht wie beim Konzern, dass ich sage, okay, ich habe da einen Pool von High Potentials und da kann ich mir aussuchen. Das ist aber nicht so sehr das Thema. Ich glaube, das Thema ist mehr, dass man es langsam, vorausschauend und strukturiert angeht. Also ich habe das Beispiel in der Verwaltung. Einer unserer Eigentümer wird jetzt 2028 wieder in Rente gehen, ist aktuell schon dabei, sich größtenteils aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen. Ich habe seine ganzen Agenten übernommen. Aber grundsätzlich haben wir, man heuer, muss man ergänzen, oder der Vertriebsleiter ist in Rente gegangen nach 47 Jahren in der Firma. Muss man mal hinkriegen. diese Konstanz. Und wir haben eigentlich 2020 schon angefangen, einmal zu überlegen, wie soll die Struktur dann 2025 sein, damit wir das so abbilden können und auch organisatorisch hinkriegen, dass das eigentlich rund weiterläuft und auch für die Zukunft rund ist. Und hat halt dann intern nachbesetzt, schon eigentlich mit eineinhalb Jahr Vorlauf auch neue Mitarbeiter, die hinten nachkommen oder wen ersetzen, eingestellt. Wir sind jetzt im Vertrieb eigentlich ziemlich durch Vertrieb Marketing mit diesem Wechseln. Und jetzt setzt es ja in andere Bereiche fort, wo man aber auch jetzt schon sagt, okay, wir haben 2025, es gibt ein Zielorganigramm 2030 und einen Zeitplan dazu, wo man sagt, okay, das gehen wir strukturiert an und da braucht man neue Mitarbeiter, da müssen wir wen ersetzen, da wird das intern noch besetzt. Und man redet auch frühzeitig mit den Leuten, wenn man sagt, okay, was brauche ich eigentlich dann, wenn ich eine Bereichsleiterposition übernehme, vielleicht nur eine Zusatzausbildung, dass ich bald genug damit anfange und nicht sage, okay, jetzt hast du den neuen Job und dann musst du das noch machen, das noch das, weil wenn du Bilanzen machen willst, brauchst du den Bilanzbuchhalter und das am besten bis Ende des Jahres. Also einfach diese Vorausplanung und die Abstimmung, dass man sich auch einig ist, wie es laufen soll und wie es künftig aufgestellt sein soll. Weil das natürlich für so eine kleine Firma wie uns, die aus dem Gefühlten rauskommt und sehr informell aufgestellt war über die Jahre, die Struktur zu geben, dass du sagst, langjährige Mitarbeiter, die sehr informell gehandelt haben, sind weg. Mhm. Neue Mitarbeiter, die kommen, haben genau dieses implizite Wissen nicht und brauchen eine Struktur und eine Guideline, wie die Sachen laufen. Das sind einfach Dinge, die man manchmal sehr schmerzhaft lernen muss.
Ich finde das beeindruckend, weil auch in eurer Größe, es gibt ganz, ganz wenige Unternehmen, die sich diesen Plan auferlegen, genauso nachhaltig intern denken, eben, wie kann ich meine Mitarbeiter ausbilden, wie kann ich das voranführen. War das jedem klar im Unternehmen, als ihr begonnen habt mit der Planung, oder war da ein Widerstand da, oder hat jeder gesehen, okay, wir brauchen das einfach, um die nächsten 5, 10 Jahre voranzuführen?
Ja, Widerstand, es ist schon jedem klar, also wir haben, da muss ich ein bisschen ausfallen, wir haben parallel dazu jetzt auch einen Strategieprozess aufgesetzt, Markenlandschaft neu aufstellen, Märkte ein bisschen anschauen, Zukunftsvisionen zu entwickeln. Also eigentlich wollte man nur die Marken neu aufstellen, außerkommen ist ein 12-Monats-Projekt mit neuer Vision, neuer Mission und so weiter, wo auch mit externer Begleitung uns einfach auch bewusst worden ist, wie sehr Markenführung mit Betriebsführung und Mitarbeiterführung zusammenhängt. Mhm. Und aus dem hat sich dann eigentlich schon viel ergeben. Also das war, wie soll ich sagen, der Anfang war eher hemdsärmelig. Irgendwann ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo man gesagt hat, eigentlich würde es Sinn machen, wenn wir uns da wirklich wen holen, der uns da wirklich extern begleitet und auch ein bisschen in die richtige Richtung stoßt und ein bisschen einen anderen Blick hat, weil wir sind lauter Leute in der Führung, die alle 20, 25 Jahre und länger da sind. Und du brauchst halt dann wen, der da mal, ja, eigentlich muss man sagen, einen Tritt in die richtige Richtung gibt und sagt, okay, jetzt schau mal out of the box und geh mal aus den gewohnten Pfaden raus und betrachte es einmal wie ein Externer. Und diese Betriebsblindheit, ja, die kann gut sein, aber nicht immer.
Ich glaube, gerade der Austausch auch mit anderen Unternehmen, und ihr seid ja sehr gut auch verwoben, ich glaube, der ist wahnsinnig wichtig, weil jeder hat eine andere Sichtweise, jeder hat andere Erfahrungen und man kann sich ja immer was mitnehmen.
Ja, das Spannende ist, das war für mich, ich meine, wir haben zuerst gerade geredet, ich habe jetzt auch so in Vorbereitung meiner Tätigkeit oder meiner mehr Verantwortung mit 50 nur ein MBA angefangen. Und das Spannende war schon das, wenn man dann die eineinhalb Jahre Revue passieren lässt und du sprichst mit Leuten in verschiedenen Positionen aus Unternehmen, zum Teil mit 10 Mitarbeitern, zum Teil mit vielen tausenden Mitarbeitern, eigentlich 80% der Thematiken, die man diskutiert, sind für allen gleich. Also das war immer so das Conclusio auch nachher, wenn es dann mit wem redest, der eine ist Abteilungsleiter für 350 Mitarbeiter, der andere hat eine kleine Firma mit 15, aber die Grundthematiken, die unterscheiden sich nicht gravierend. Ist vielleicht der Markt anders oder sonst irgendwas, aber das Personalthema, ein Umweltthema, ja, es ist das Handling, aber die Grundprinzipien sind relativ gleich. Wenn es dann ganz wertfrei teilweise nicht einmal weißt, mit wem du drehst am Anfang und diskutierst das Thema und sagst, ja, genau, mir geht es auch so. Mhm. Ja, und das Problem habe ich auch. Mhm. Dann glaube ich schon, dass das eher einerseits natürlich jetzt an den Personen liegt, also auch jetzt an generell, sagen wir mal, Mitarbeitermotivation im Allgemeinen. Und andererseits auch an dem Umfeld, das an jeden abgefordert wird oder zu dem man gezwungen wird, Sachen zu tun, die man eigentlich, wie soll ich es formulieren, ein bisschen nett, wo man sagt, das ist jetzt eigentlich nicht der Kernbereich meines Unternehmens.
Das ist jetzt ein großer Graubereich. Was wäre sowas?
Für mich ist einfach gerade so präsent, es war für uns relativ einfach, okay, da kommt die EODR, weil das ist jetzt gerade das große Thema gewesen. Da kommt die EODR und wir haben sehr viel mit Nachhaltigkeit sowieso am Hut. Wir haben uns vor eineinhalb Jahren mal angefangen vorzubereiten und einmal einzulesen, zu sagen, okay, was ist denn das eigentlich und worum geht's? Hat dann gedauert, weil das Gesetz war furchtbar formuliert, keiner hat gewusst, worum es geht. In Österreich von ganz egal, ob Wirtschaftskammer, Behörden, Ministerien, es hat sich keiner auskennt. Also du besuchst dann Kurse. Im Endeffekt sind wir gelandet beim deutschen Landwirtschaftsministerium, das in Deutschland zuständig ist. Das waren die einzigen, die vernünftige und einigermaßen aussagekräftige FAQs gehabt haben, weil in Österreich hat man nachgefragt im Ministerium, die haben gesagt, Entschuldigung, aber wir sind da, dass wir euch kontrollieren und nicht, dass wir euch sagen, wie es geht. Habe ich recht spannend gefunden. Und dann beschäftigst du dich mit so einer Thematik, bindest Kapazitäten. Ja. Wir sind dann draufgekommen, ja, das wird uns ungefähr in unserer Größe, wenn ich alles zusammenrechne, das Projekt auf jeden Fall eine sechsstellige Summe kosten. Und dann spricht man mit großen Kunden, auch in Deutschland, die zum Teil Milliardenumsätze machen. Die erklären da dann im August, ja, wir kennen das Thema, wir haben gerade eine Arbeitsgruppe gegründet, aber mit Dezember muss alles fertig sein.
Das wird sich nicht ausgehen.
Genau. Wir sind letzte, wann war es, vorletzte Woche dann gesessen. Ein paar Mitarbeiter von mir, ein paar externe Programmierer sind alles, was da der Prozess ist zum Ausprogrammieren, ist das ganze Pflichtenheft final durchgegangen, haben schon einiges an Programmiertätigkeit investiert gehabt. Und um 16 Uhr ist dann das E-Mail gekommen, EODR wird wieder verschoben. Daraufhin haben wir eine Flasche Sekt aufgemacht, haben das Meeting beendet und haben gesagt, jetzt warten wir einfach, was passiert. Aber das ist jetzt zweimal verschoben worden aus verschiedensten Gründen, ja. Ist es so, aber du beschäftigst dich einfach mit Sachen, die im Kern nicht mit unserem Geschäft zu tun haben. Es ist einfach nur Aufwand und genau deswegen hat sich bei uns in den letzten 10, 15 Jahren alleine die Mitarbeiteranzahl von Produktion zu Verwaltung eklatant verschoben. Also wie ich angefangen habe, wie ich vorhin erwähnt habe, Mitarbeiteranzahl war gleich. Nur haben wir halt damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, knapp 80 Mitarbeiter in der Produktion gehabt und ein bisschen über 20 in der Verwaltung. Naja, und jetzt haben wir, glaube ich, 38 in der Verwaltung und der Rest in der Produktion, sprich knapp 70 oder weniger.
Natürlich also, habt ihr Automatisierung eingeführt.
Naja, schon, also, aber wir haben natürlich auch intern in der Verwaltung in IT-Systeme, in ERP-Systeme und so weiter investiert. Also es ist jetzt nicht so, dass die Aufwände, um ein Produkt zu verkaufen, um so viel größer geworden sind, sondern ich habe halt eine eigene Mitarbeiterin, die sich nur um Nachhaltigkeit, Organisation und Prozesse kümmert. Das hat es bis vor ein paar Jahren nicht gegeben. Und die bräuchte eigentlich nur Halbtagskraft dazu, dass sie überhaupt mit ihrer Arbeit zusammenkommt. Wir sind eine KMU.
Ja. Und das sind halt interne Aufwände, die sieht man von außen nicht. Aber wenn ich sie nicht mache, habe ich entweder ein Problem in der Regulation oder ich habe ein Problem irgendwann in meinen eigenen Prozesse, weil sie halt nicht mehr neu gedacht werden, modernisiert werden, angepasst werden.
Absolut. Also ja. Wir haben gewohnheitsmäßig, muss man schon fast sagen, relativ hohe Budgets jedes Jahr auch für IT. Einfach für neue Sachen oder wir haben sehr, kann man jetzt sehen, wie man will, sehr viel individuell programmierte Sachen. Habe jetzt nicht die mega Freude damit, aber das ist eine Geschmackssache. Manche sagen, ich habe SAP und sonst brauche ich nichts. Und bei uns bildet eigentlich, das ist so mein Conclusio, bei uns bildet die IT-Landschaft ab, wie die Firma funktioniert, nämlich extrem flexibel. Wie man in Deutschland, wir haben 2018 in Deutschland einen Mitbewerber aus der Insolvenz gekauft mit lauter deutschen Mitarbeitern, die waren gewohnt, sehr hierarchisch zu arbeiten, und wenn der Patriarch gesagt hat, das wird gemacht, dann ist es bis zum bitteren Ende, in dem Fall bis zur Insolvenz, durchgezogen worden. Und die haben das am Anfang sehr bekrittelt, weil sie gesagt haben, ihr trefft eine Entscheidung und teilweise 4, 5, 6 Wochen später revidiert es die und macht es was anderes. Das ist inkonsequent. Mhm. Und das war sehr schwierig, den Leuten zu erklären, dass man sagt, naja, aber wenn ich auf Basis von relativ wenig Wissen gezwungen bin, eine Entscheidung zu treffen, und einen Monat später habe ich mehr Informationen und sehe, das war nicht richtig, dann ist es doch sinnvoll, die Entscheidung zu revidieren und vielleicht die Richtung zu ändern. Weil ich kann genauso, wie Sie es hier gemacht haben, zu die Lemminge in den Abgrund laufen. Jetzt war es zweimal insolvent. Was ist jetzt richtig? Mhm. Das hat aber wirklich nicht einmal Monate, sondern eher 1 bis 2 Jahre gedauert, bis man das auch ein bisschen in die Köpfe reinbracht hat, dass sich halt Sachen ändern. Und in der aktuellen Zeit ändert sich der Markt, ich würde nicht sagen im Wochentakt, aber nicht so, dass er mal 2, 3, 4 Jahre relativ stabil dahin plätschert. Und das Thema hat ja jeder. Morgen kann alles anders sein. Und für das muss man aufgestellt sein.
Das finde ich total spannend, weil ihr habt schon eine beachtliche Größe als Unternehmen, ihr habt mehrere Produktionsstandorte. Und dass ihr trotzdem diese Flexibilität im Unternehmen nicht nur als Unternehmenswert irgendwo auf einer PowerPoint-Folie schreibt, sondern wirklich das auch lebt, das muss ja von den Mitarbeitern mitgetragen werden.
Ja, es ist eine extrem schwierige Gratwanderung, die jetzt gerade, wie wir zuerst gesprochen haben, Pensionierungen, altersbedingte Wechsel, neue Mitarbeiter, eine Gratwanderung zu sagen, wie viel Struktur brauche ich unbedingt, um den Leuten einen Halt zu geben, und wie viel Flexibilität möchte ich mir unbedingt erhalten. Das ist individuell zum Teil abzustimmen, auch mit Mitarbeitern, Bereichen. Ich sehe es eher von der Seite, wir haben eine Vision, wir haben eine Mission. Es gibt eine Richtung, in die wir gehen wollen. Und ich muss schaffen, dass ich den Mitarbeitern im Prinzip so eine Art Leitplanken gebe und sage, genau in dem Bereich kannst du dich bewegen. Und die Richtung muss stimmen. Und wenn du die Mission anschaust und die Vision, frag mich nicht, weil eigentlich, wenn du die halbe Seite durchlässt, für eine Entscheidung, dann wirst du in 80% der Fälle sehen, passt es oder passt es nicht. Und das andere ist einfach Struktur zwischen die Abteilungen, dass dann einfach auch Entscheidungen weitergegeben, kommuniziert oder abgestimmt werden. Ja. Und halt nicht, so wie früher, beim Café an der Bar, ich hab da einen Kumpel nicht, und dann ist das ausgeredet. Jetzt sind halt andere Leute am Werk, die auch anders funktionieren. Das heißt, die Challenge ist viel mehr, die Leute zum Teil wirklich dazu zu zwingen, was jetzt eigentlich nicht meine Arbeit oder meine Art zu arbeiten ist, zu sagen, okay, ihr müsst die Sachen auch niederschreiben und weitergeben, weil in 95% der Fälle geht es gut, aber in 5% der Fälle geht es schief, und dann geht es richtig schief. Und dann hast du auf einmal, was weiß ich, eine Botzenreklamation im 6-stelligen Bereich, die der ganzen Firma wehtut. Ja. Und keiner kann nachvollziehen, wie es überhaupt zu dem gekommen ist, weil im Worst Case haben sie das wirklich 2 Leute beim Café ausgemacht. Und dann weiß keiner. Ja. Das ist jetzt der Worst Case, aber mehr geht es darum, eine Leitlinie zu geben, aber kein Amt zu werden. Das ist, glaube ich, die beste Formulierung.
Das ist die beste Formulierung, die ich seit langem gehört habe, weil genau das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja für mich eigentlich das Erfolgsgeheimnis von Unternehmen wie euch, die Inhaber geführt sind, die noch vergleichsweise überschaubar von der Mitarbeiteranzahl sind. Weil wenn ihr jetzt zum Amt werdet, steht es euch selber im Weg. Aber wenn jeder freigelassen ist und tun kann, was er will, würde jetzt wahrscheinlich sehr schnell in die Richtung der ehemaligen deutschen Kollegen da kommen.
Naja, wir sind ein produzierendes Unternehmen, das Abläufe, Strukturen braucht. Wir sind kein Startup. Ja. Wir haben keine Startup-Kultur, werden die ja nie haben, aber es gibt einfach schon ein gewisses Mindset, und es ist mir wirklich auch, wenn man Vorstellungsgespräche hat und einmal, zweimal, dreimal wen trifft. Wir haben es seit, weiß gar nicht, wie viele Jahre eigentlich eingeführt, bevor das überhaupt so ein Thema war, dass du sagst, okay, wenn ich wen in einem Team arbeiten lassen will, dann lasse ich nochmal einen halben Tag Probe arbeiten oder sogar einen ganzen Tag, weil sie einfach immer wieder ausgestellt hat, es gibt einen gewissen Formatwerk-Spirit und es gibt immer einen gewissen Team-Spirit, und wenn ich rein fachlich besetze, dann kann der oder die noch so gut sein, wenn der nicht ins Team passt, das funktioniert nicht. Und das habe ich auch schmerzhaft gelernt mit ein, zwei Besetzungen, wo man gesagt hat, das passt perfekt. Mhm. Und das waren lauter Leute, die spätestens nach 12 Monaten wieder weg waren, aber nicht aus fachlichen Gründen, sondern einfach, weil sie gesagt haben, na, das passt von der Chemie her nicht. Und ganz ehrlich, wenn wer 20% oder 30% weniger von dem bringt, was ich primär in der Jobbeschreibung habe, aber dafür erfolgreich im Team arbeiten kann und die können sie ergänzen, dann wird er nach relativ kurzer Zeit das auch gelernt haben und können.
Ja.
Und dann habe ich in der Summe für alle was Besseres gemacht. Und das ist, glaube ich, mehr die Schwierigkeit, weil wenn speziell in der Verwaltung, wenn fachlich richtig Ausgebildeten zu finden oder mit einer gewissen Erfahrung, das ist nicht das Thema. Das ist meistens eine Bezahlungssache.
Ja.
Bitte ein gutes Gehalt und ein gutes Umfeld, ja. Aber den auch so zu integrieren und so ins Team einzubauen, dass der ja noch, nach 5 Jahren noch sagt, ja, das war echt eine richtige Entscheidung und ich möchte mir eigentlich gar nichts anderes wünschen, das ist, glaube ich, eher das Wichtige dran.
Absolut. Das ist ein, da muss man im Management oder in der Abteilungsleitung einfach das Gefühl dafür haben.
Ja.
Und da kommen wir jetzt eigentlich zur nächsten Frage, weil wir haben im Vorgespräch ein bisschen über Sie plaudert, über Ihren beruflichen Werdegang und Sie sind ja Gastrokind. Ist es etwas, wo Sie sagen, mit der Erfahrung, die Sie gemacht haben, wie gearbeitet wurde in der Gastronomie, Arbeitsverständnis, Zeiten, Engagement, ist das was, was Ihnen im Leben, in der Karriere geholfen hat?
Absolut. Also einerseits von klein auf. Ich meine, ich habe selber weiß es nicht so genau, aber angeblich schon im Alter von 4 Jahren bei der Großmutter im Gasthaus am Stammtisch das Bier serviert. ich bin anscheinend im Alter von 5 Jahren schon daheim, wenn mir das Essen nicht geschmeckt hat, am Ofen gestanden mit einem Stockerl und habe mir meine Eierspeisserm gemacht. Und habe in der Gastro eigentlich sowohl gelernt, was das richtige Mindset ist, und aber auch gelernt, wie man es nicht machen soll. Weil vor 30 Jahren in der Gastro, das war eher, sagen wir mal, man hat gut verdienen können, aber es hat eher mehr mit Sklaventreiberei als mit einem vernünftigen Arbeitsverhältnis zu tun gehabt. Aber einfach dieses Leistungsprinzip zu sagen, okay, ich arbeite heute mal meine 15, 16, 17 Stunden, war damals auch nicht wirklich arbeitsrechtlich sauber, aber es hat sich keiner gekümmert drum. Aber zu sagen, okay, ich bringe meine Leistung und dafür kriege ich dementsprechend Trinkgeld. Und wenn ich mich dementsprechend darstelle oder kommunizieren kann und mit den Leuten zusammenkomme, es kommt was retour, dann macht es viel mehr Spaß. Und ich verdiene dementsprechend. Also ich habe in gewisse Funktionen, ob jetzt an der Bar oder als Kellner, in vielen Fällen mehr Trinkgeld kriegt als Monatslohn, weil man sieht, okay, das kommt zurück und das wird auch von den Kunden dann honoriert.
Mhm.
Und ich glaube, das, was man speziell einerseits im Verkauf unbedingt braucht, dieses auf Leute zugehen, Menschenfänger ist vielleicht ein überstrapazierter Begriff, aber es ist genau das, wenn ich wen finde, der binnen 10 Minuten mit einem Gegenüber, das er noch nie vorher gesehen hat, eine gewisse Beziehung aufbauen kann und mit dem ein interessantes Gespräch führen, sodass beide das Gefühl haben, dass sie auf Augenhöhe miteinander arbeiten.
Ja.
Und das ist viel wichtiger als alle anderen Sales Skills, weil die kann man lernen. Und auch zum Arbeiten von der Motivation, das ist auch, was aus der Gastro kommt, wo du sagst, naja, auch wenn ich müde bin und nur 3 Stunden geschlafen habe, aber dann stehe ich halt auf, und sobald ich am Laufen bin, gingen schon wieder 10 Stunden. Also einfach diese Stehaufmandel-Mentalität, dass man merkt, wenn es drauf ankommt, geht eigentlich viel mehr, als jeder glaubt.
Ja, absolut. Also das kommt halt auch wieder Motivation oder eigene Ziele an. Und ich glaube, jeder von uns, also ungefähr von der Generation her, wir haben halt sehr klare Ziele gehabt, was wir erreichen wollen. Und dafür hast du Geld braucht, ein Budget braucht.
Ja.
Und das hast du in meinem Fall selber arbeiten müssen, weil es war halt sonst nicht da.
Ist er so. Also, das ist, ich bin immer ein bisschen skeptisch mit Ziele. Ja, persönlich, ich möchte oder sonst irgendwas. Ich bin eher einer, der sagt, okay, Ziele für mich persönlich brauche ich in dem Sinn nicht, dass ich sage, ich will jetzt genau das und das ist ein Langfristziel und das, sondern Ich bin da eher so kurzfristige Ziele, entwickelt sie oder eher so Visionen, wo man denkt, da will ich hin. Ist, glaube ich, unterschiedlich, wie das Verständnis von Menschen ist. Manche brauchen genau diese Ziele, um wirklich punktuell darauf hinzuarbeiten, sonst verirren sie sie irgendwo. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich habe eher das Problem, wenn ich mir wirklich ein fixes Ziel setze und denke, okay, jetzt habe ich es und was jetzt? Dann brauchst du das nächste unbedingt, weil sonst fällst du in ein Loch. Und darum bin ich da eher so für Pfade als für Ziele und eher für kurzfristige Sachen. Aber es stimmt schon, also ich habe nie den Lebensplan gehabt, dass ich Geschäftsführer werde, muss man sagen. Never. Also vor 15 Jahren habe ich meine Frau einmal gefragt, wie stellst du das vor? Und ich habe gesagt, eigentlich möchte ich alles nur nicht Geschäftsführer werden, weil die Verantwortung, die möchte ich nicht auf mich nehmen. Wenn mich jetzt wer fragt, ich würde den Job nie wieder hergeben, weil er einfach so abwechslungsreich ist und so viel Spaß macht, weil man so viel bewirken kann. Nein, würde ich wirklich nicht mehr hergeben.
Ich finde die Aussage wahnsinnig schön, dass man was bewirken kann, dass man wirklich einen Einfluss nehmen kann zum Positiven. Und was ist denn so ein, gibt es ein spezielles Skillset, gibt es eine spezielle Fähigkeit, wo Sie sagen, das macht mich zum guten Geschäftsführer?
Nö, das ist die Frage, ob ich ein guter Geschäftsführer bin, will ich nicht selber beurteilen. ich glaube, es ist das interessiert sein und zuhören. Also ich bin ein Typus, ich gewohne mir, seit ich Geschäftsführer bin, sukzessive ab und ich habe es noch immer nicht geschafft, dass ich Sachen viel zu genau wissen will und überall dabei sein will. Und ja, ich bin so, am Anfang war es wirklich Micromanagement, was keinen Sinn macht. Und das geht eigentlich über die Jahre immer besser, weil eigentlich ist es das Zuhören. Das Zuhören und auf die Leute ein bisschen eingehen, ob es jetzt Mitarbeiter sind, ob es Kunden sind, ob es Lieferanten sind, ob man um Netzwerken ist. Schon seine eigene Meinung zu vertreten und auch die Richtung, in die man die Firma treiben will, zu vertreten. Aber immer oft dann, ich bin ein Vielredner, merkt man, und ich bin ein Sprechdenker. Also mein Coach hat immer gesagt, du bist ein Sprechdenker. Ich tue mir extrem leicht, zum Beispiel Ideen zu entwickeln, während ich spreche. Und da kommen die Leute teilweise nicht mit, weil ich dann teilweise 17 Hocken schlage. Das ist für mich im Kopf vollkommen logisch. Ja. Und dann sitzen 5 Leute und schauen mir an wie ein Autobus und denken sich, was hat er denn jetzt schon wieder? Das geht nicht. Aber wenn man es umdreht und einfach einmal schaut, wo kommt denn das her? Was wollen die eigentlich? Ja. Und lasst die werkeln und lasst wirklich ein bisschen los, dann funktioniert das eh. Also ich glaube, der Kernpunkt ist zuzuhören und sie vielleicht selber nicht so wichtig zu nehmen.
Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Aussage. Absolut. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der Folge angekommen und ich hätte an Sie die Frage, wenn wir uns zu Weihnachten 2026, weil es auch nicht schon im Oktober 25, nochmal zusammensitzen beim Glasl Sekt, beim Kaffee. Was muss denn in den nächsten 14 Monaten, 15 Monaten passieren, dass Sie sagen, das war eine gute Zeit, das war eine positive Zeit für Sie ganz persönlich, auch gern für die Firma?
Einerseits das, was wir angesprochen haben, dieser sukzessive Generationenübergang, dass der genauso in den Bahnen, wie wir uns das vorstellen, läuft. Ich meine, 100% gibt es nicht. Aber eigentlich der Kernpunkt, wir haben jetzt so viel geändert, wir haben so viel neue Ideen, so viele Produkte, Ideen für neue Märkte, Strukturen. Also wenn ich es schaffe, dass ich genau mit meinem Team und mit den ganzen Mitarbeitern, wenn wir diese Ideen auf, in dem Fall wirklich auf Papier gebracht haben, weil wir ja Deckblattl drucken, und das wirklich nicht nur in die 2-3 Märkte, wo wir jetzt mit Marken aktiv sind, sondern wenn ich es geschafft habe, nächstes Jahr um die Zeit, dass ich in 2, 3, 4 Märkte mit genau diesen Ideen angekommen bin und sehe, dass das, was wir uns jetzt da 2 Jahre lang ausgedacht haben, strukturiert haben, umgesetzt haben, dass das funktioniert, dann glaube ich, kann ich mit einem extrem zufriedenen Lächeln dann in den Jahreswechsel gehen zu Weihnachten.
Ich glaube, das ist ein guter Wunsch. Ich drücke die Daumen, dass das sich ja in der Realität so umsetzen lässt. Und wir werden es in 15 Monaten sehen, ob ihr dem Ziel nahe kommt.
Ich bin echt gespannt, aber ich gehe davon aus, dass es funktioniert. Alles andere, kann ich nicht akzeptieren.
Das ist doch ein wunderbarer Abschluss. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. War ein wahnsinnig interessantes Gespräch.
Besten ich sage auch danke. Also war mir nochmal interessant. Und ich glaube, es haben viele Kollegen in KMUs die gleichen Themen. Und bin gespannt, was da noch an Folgen kommt. Also ich verfolge das weiter.
Herzlichen Dank.
Danke.